Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Michael Völkner und Stefan Bösner.
Hallo, Michael, sei gegrüßt.
Moin, Stefan.
Ja, Füße, Leitsymptom, Fußschmerzen habe ich heute mitgebracht. Mhm. Ein erstmal banal erscheinender Anlass, aber es ist einfach auch ein häufiges Leitsymptom. Ich hatte eine 23-jährige weibliche Patientin gesehen, die seit mehreren Wochen über Schmerzen in der Fußsohle, vielleicht auch in der Ferse geklagt hat. Sie konnte das nicht so jetzt erstmal so differenziert sagen. Konnte es jetzt nicht auf den Punkt genau beschreiben, aber das wäre jetzt erstmal so das Leitsymptom. Also wenn du vielleicht mal so in deine initialen Erwägungen, bevor ich das weiter eingrenze, einfach vielleicht mal Differentialdiagnosen für Schmerzen im Bereich schon der Fußsohle, also Zehen können wir gerne aussparen, und also vielleicht auch der Ferse noch mit einbeziehen kannst, was dir da einfällt.
So die Hauptdiagnosen, die mir da aufploppen, sind immer die Sehnenansatzsyndrome, also Plantarfaszitis oder hinten die Achillessehne, die ansetzen kann und schmerzen kann.
Warum denkst du denn an die als erstes?
A, weil es häufig ist und B, weil es finde ich, das häufigste ist und B, weil es von der Geschichte her erstmal ja die meisten Leute, wenn sie ein Trauma haben, mir das auch sagen. Also natürlich ist das Supinationstrauma gibt es relativ häufig, häufigste Sportverletzung. Ja. Natürlich gibt es auch Frakturen im Fuß. Die Basis des Fünfer ist sowas, die durchaus mal brechen kann. Also das metatarsale Fünf. Sind alles Sachen. Aber es ist meistens dann so, dass die Patienten sich auch damit präsentieren und sagen, ich bin gefallen, ich bin irgendwie... Hab mich da verletzt.
Naja, wobei die einzige Ausnahme wäre halt Ermüdungsbrüche. Ne?
Die Ermüdungsfraktur.
Du kannst eine exzessive Joggerin haben, die gerade auf dem nächsten Triathlon, die würde kein Trauma angeben, kann aber trotzdem Ermüdungsbrüche
haben. Genau, also die typische Marschfraktur, die gibt es. Und das ist was ich auch im Kopf behalte. Ich habe ja nur gesagt, dass ich das andere eher vorschiebe. Ja. Also das ist das, aber die Marschfraktur ist dann das, wo ich vor allen Dingen, wenn ich es untersuche, ja die Unterscheidung hinkriege nach der Lokalisation. Deswegen ist das auch so eine Geschichte, das Fragen hilft ein bisschen was. Also das A, wie lange, B, die ganze Zeit, vor allen Dingen morgens, mittags, abends, nachts. Mhm. Ich mache bei den Sehnenansatzsyndromen die Erfahrung, die haben oft so einen Starten. Also das braucht morgens einfach die ersten paar Schritte, bis man in die Gänge kommt. Und dann wird es tendenziell besser. Wenn man dann aber zu viel läuft, wird es wieder schlechter. Das sind so Fragen, an die ich komme.
Jetzt nur nochmal, das sind genau die wichtigen Dinge, an die man denkt. Jetzt bei uns bereitet ja immer einer den Podcast auch ein bisschen vor. Ich ergänze einfach nur mal ein paar Sachen, das sage ich aber auch gleich voraus. Die habe ich jetzt einfach auch selber nochmal nachgelesen für unsere Hörerinnen und Hörer. Das sind keine proaktiv gleich auf Differentialdiagnosen für mich neben denen, die du genannt hast. Aber vielleicht mal so der Vollständigkeit halber, also man kann auch so eine Bursitis calcanea haben. Also gerade es gibt eine Bursa oder zwei Bursen letztendlich da um den Ansatz der Achillessehne rum am Calcaneus, eine praktisch zwischen der Achillessehne und dem Knochen, dann die anderen noch dann auf der Achillessehne auflagern zwischen dem Unterhautfettgewebe, also die können sich auch mal entzünden. Das kennen wir so ein bisschen so von der Art her, von der Bursitis trochanterica. Das ist, glaube ich, epidemiologisch häufiger als Differentialdiagnose für Hüftschmerzen, dass da einfach jemand da irgendwie Belastung hatte oder zu lange drauf gelegen ist oder irgendwie da. Ich hatte das selber mal mit einer Black Roll zugezogen, weil ich da einfach zu viel drauf umgerollt bin. Das kann man recht schnell bekommen. Es gibt auch so eine Tibialis posterior Dysfunktion, das war für mich auch neu, sage ich ganz ehrlich, habe ich in Deximed nachgelesen, fand es aber interessant, weil das vor allem, es tritt sehr stark auf bei übergewichtigen Frauen über 40. Lebensjahr, die so einen erworbenen Plattfuß haben, durch das Übergewicht bedingt, und die haben dann so Schmerzen hinten unter dem medialen Malleolus, einfach durch die Änderung des Fußgewölbes. Da werden wir auch gleich noch drauf kommen, die Inspektion bei Fußschmerzen, die spielt ja auf jeden Fall eine wichtige Rolle. Also die habe ich noch kurz ergänzt, und es gibt noch eine, das habe ich aber noch nie erlebt, auch Entzündungen des Fersenfettpolsters, das soll bei Sportlern auch häufiger vorkommen, und das ist so ein bisschen eine Differentialdiagnose zur Plantarfaszitis, das macht aber diffusere Symptome, die sind nicht so auf dem Punkt. Also das nochmal als kurze Ergänzung. Ich gebe den Rest der Anamnese. weil du da schon einige Dinge wiederfindest, die du auch genannt hast. Ja? Also die Frau, die ist erstmal, die ist sportlich aktiv, die spielt Fußball. Mhm. Die hat auch gesagt, sie spielt vor allem auf dem Hartplatz. Mhm. Du hast gerade, also Fiber habe ich in den Herbstmonaten gesehen, weiß nicht, wann er gesendet dann wird, aber das, also das, das kann das eben nochmal, da sind die jetzt nicht so auf dem Rasenplatz unterwegs gewesen. Und sie hat eben, wie du schon gesagt hast, sie hat diese typischen Anlaufschmerzen, eher, sie sagt, tut am Anfang mehr weh, dann geht's, sonst könnte sie ja gar nicht Fußball spielen, dann wieder nach dem Sport. Mhm. Da tut's dann auch weh. Ein Trauma ist nicht erinnerbar und die macht jetzt, sagen wir mal, keine exzessiven Ausdauersportarten oder irgendwas, wo jetzt zumindest man den Verdacht hätte, da könnte vielleicht auch doch einen Knochenbruch vorliegen, hat sonst auch keine Vorerkrankung. Die Symptomatik auch selber hat sich langsam entwickelt, über Wochen. Also es war am Anfang so ein bisschen da, da war einfach noch die Schwelle da, mich als Hausarzt aufzusuchen. Das ist dann immer über die Wochen mehr geworden. Also wir hatten nicht das eine One-Off-Ereignis. So meine kleine Klugscheißer-Frage zwischendrin, Michael, ich habe das natürlich nachgelesen. Kannst du dich noch an die Anatomie des Fußes erinnern? Wie viele Knochen, Gelenke und Ligamente da beteiligt sind? Das ist eine hochkomplexe Struktur.
Also ich müsste sie jetzt nachzählen. Ich würde wahrscheinlich schon noch auf die richtige Knochenanzahl kommen, aber ich habe sie jetzt nicht mehr lehrbuchmäßig parat.
Muss man auch nicht. Ich sage das einfach nur mal für unsere Hörerinnen und Hörer, weil oft denken wir ja so Fuß, naja, aber der Fuß ist echt ein hochkomplexes Gebilde, auf jeden Fall mit der Hand vergleichbar, vielleicht sogar noch komplexer. Also 26 Knochen, 33 Gelenke, 100 Ligamente. Mhm. Also ich hätte das auch nicht mehr gewusst in der Anzahl, gerade die Anzahl der Ligamente, die da alle Querverbindungen darstellen. Ne? Weil du ja auch selber schon gesagt hast, dass gerade diese Verankerungspunkte, zum Beispiel von Ligament zu Knochen, dass das oft ja Schwachstellen auch darstellt, die Schmerzen machen können.
Ich habe da mittlerweile schon meinen Standardsatz, den ich den Patienten immer erkläre, dass ich sage, naja, die Stelle, wo Sehne in Knochen geht, ist halt deswegen gefährlich, die soll viel aushalten. Die ist jetzt nicht super gut durchblutet wie ein Muskel. Und irgendwie erscheint mir das so logisch, dass das vom Muskel eine große Schwachstelle sein kann, weil das eben die Stelle ist, die auf wenig Raum viel aushalten muss und tatsächlich einfach nicht gut durchblutet ist. Und dann irgendwie noch das Gewebe ändert, das heißt im Knochen ansetzt. Also da sehe ich doch immer wieder was.
Gut, dann liefere ich dir mal den Untersuchungsbefund. Mhm. Also ich habe mir erstmal die Fußstatik angeguckt, oder ich frage dich mal, würde es eine spezielle Fußdeformität geben, wo du denken würdest, die prädisponiert besonders zu Fußschmerzen, oder würdest du sagen, nö, kann mit jeder Fehlstellung letztendlich einhergehen?
Das ist ja eine Frage nach Henne-Ei. Wir hatten uns, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, wir hatten uns im Institut mal beschäftigt mit der Frage, wie sinnvoll sind Einlagen oder nicht. Und müssen dazu ja sagen, Einlagen ist so ein Ding, wir machen das ganz gerne in Deutschland, aber richtig gute Evidenz gibt es dazu nicht. Und wenn wir dann durch die Akten gucken, hat irgendwie gefühlt jeder Dritte oder Vierte den Senkspreizfuß, der dann da steht, und dann kriegt er Einlagen oder sie Einlagen verschrieben. Ich würde schon sagen, ein schlechtes Fußgewölbe prädisponiert zu Fußschmerzen. Schlecht definiere ich als eben, wir haben ein Quer- und ein Längsgewölbe im Fuß. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Fuß ist nicht nur einfach aufgespannt, sondern eher wie so ein gotisches Kirchengewölbe. Also in verschiedene Richtungen.
Mit dem Hauptschiff und den Queraltaren.
Beziehungsweise eine Kuppel alleine, da sehen wir auch, die sind ja immer über längs und quer aufgebaut. Ja. Und das kann ich mir gut vorstellen, wenn das nicht funktioniert, dass dann ein Fuß natürlich mehr schmerzt. Und das heißt, jemand, der, wo dieser Sehnenapparat aus welchen Gründen auch immer nicht gut gespannt ist, der senkt eben den Fuß dann an der medialen Seite ab. Und jetzt wissen wir eben nicht genau, macht das mehr Schmerzen oder ist es, weil es ein gezielter Trainingsmangel ist und deswegen mehr Schmerzen und deswegen sinkt der Fuß ab? Ich wüsste es zumindest nicht.
Ja, okay.
Ich auch. Aber danach würde ich gucken.
Du kannst vielleicht was dazu sagen. Aber du hast völlig recht. Aber wir gucken auf jeden Fall danach. Das ist schon wichtig, ne? Um zu gucken. hatte jetzt auch schon ein Beispiel von einer Erkrankung genannt, die dann doch mehr mit dem Plattfuß einhergehen kann, der ja oft auch mit einer Knickfußkomponente dann einhergeht. Und das tut einfach gerade im Malleolarbereich natürlich bestimmte Strukturen eher entlasten und andere aber auch überspannen, wenn man
aber
so will.
Auch.
Also von daher hat man häufig schon so eine biomechanisch dann auch plausible Erklärung für manche Schmerzen.
Gleiches gilt ja für die Schmerzen im Bereich der metatarsalen Köpfchen. Also die setzen eben auch ab. Wenn die Querverstrebung nicht richtig sitzt, dann sieht man manchmal Hornhaut irgendwie über metatarsale Köpfchen 3, 4. Da ist normalerweise gar nicht so viel. Manchmal sieht man da richtig
Kontakt, ne? Und das ist auch nicht drauf ausgelegt. Genau.
Manchmal sieht man da richtig die Hornhaut spielen. Ja. Also dann kann ich auch wieder denken, wahrscheinlich liegt es am Absinken des Fußgewölbes.
Gut, dann gebe ich dir mal also von der Inspektion her, ich lasse da schon immer wirklich auch Hosenbein auf jeden Fall hochkrempeln, bis idealerweise, und das nie, wenn man es genau machen würde, müsste man sogar die Hose ausziehen lassen. Mal ehrlich, machst du auch nicht immer, oder beim Fuß, aber so legeartig, orthopädisch sollte man nicht nur die Sprunggelenke, sondern auch die Stellung der Knie, wobei das geht auch in der Regel durch eine eng anliegende Hose durch. Ne? Also in dem Fall habe ich mir auch, dass die Patientin hat eine eng anliegende Jeans getragen, ich habe das einfach ein bisschen hochkrempeln lassen, die Unterschenkel, um dann zu gucken können, es lag weder ein Hohl noch ein Plattfuß vor, also keine auch Knicksenk-Spreizfußkomponente, kein Genovarum oder Valgum, das war wirklich eine normale Stellung, sowohl des Fußgewölbes wie auch der Knöchelachse, wie auch der Knieachse bei der Knie zueinander. Ich gucke dann schon immer mehr auch angrenzende Gebiete an. Ich habe die Achillessehnen palpiert, da war kein Druckschmerz, weder im unteren Sehnenverlauf noch über dem Ansatz am Calcaneum. Es war auch, das ist immer so ein schneller Handgriff, du hast ja gerade die Metatarsalknöchelchen schon erwähnt, die habe ich komprimiert, aber kein Kompressionsschmerz. Das mache ich deshalb auch, weil wir haben das ja generell auch bei anderen Beispielen von lokalisierten Schmerzen, wir müssen natürlich auch immer einmal out of the box denken. Ich hatte im anderen Kontext vor einigen Monaten auch einen Patienten gesehen, der konnte seine Schuhe gar nicht mehr zumachen, der hat aber eine reaktive Arthritis, die vor allem auch massiv die Fußknöchel betroffen haben. Der hat einen positiven Gänselengriff über den Metatarsalköpfchen gehabt. Also das ist natürlich, sagen wir mal, selten, wenn die Leute nur isoliert mit Fußschmerzen kommen, die haben in der Regel andere Symptome, aber manchmal schildern sie die vielleicht auch nicht, da muss ich doch nochmal nachfragen, wenn ich das zumindest als Finding habe in der Untersuchung.
Interessanterweise ist es umgekehrt ja genauso. Also die kommen mit Verdacht auf rheumatische Erkrankungen, positiven Gänseln in der Hand haben, finde ich, gehört der Fuß auch immer dazu, weil die kleinen Gelenke sind eben auch am Fuß und zwar relativ viele.
Genau, also da sehen wir so eine Querverbindung jetzt nur mal als ein Beispiel eben zu einer systemischen Erkrankung. Ja, und dann habe ich durch Blut- und Motorik-Sensitivität, das lässt sich ja relativ schnell testen, da war bei wie erwartet ein normaler Befund. Und der Druckschmerz war schon, wie du auch mit vermutest hast, also der Hauptdruckschmerz war über der Verbindung wirklich der Plantarfaszie, wo die in den Calcaneus eingemündet hat. Und ich habe nochmal die Patientin auch die Zehen, vor allem den Großzeh dorsal extensieren lassen, oder man kann es ja auch passiv machen, aktiv-passiv kann man beides machen, um diese Streckbewegung der Plantaraponeurose, die hat auch einen Schmerz ausgelöst.
Ich bin schon die ganze Zeit am Denken, es gibt dafür einen Eigennamen für den Test, aber das ist sowas, ich bin mit Eigennamen nicht so gut.
Ach so,
den schlage ich immer wieder nach, oder Whiplash, ich weiß es nicht.
Wenn, dann machen wir das in die Shownotes, den weiß ich jetzt auch nicht, oder habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Die Zeiten sind auch vorbei, wo sich jeder für alles mit seinem Eigennamen verewigen kann, oder? Das ist auch ein bisschen unfair, wir können das heute gar nicht mehr, wenn wir selber was neu entdecken. Wir geben dem Ganzen einen eher neutraleren Namen. Also von daher, das muss man auch nicht lernen.
Genau.
Gut, deine Arbeitsdiagnose?
Also meine Arbeitsdiagnose ist Plantarfaszitis. Und ich würde direkt schon weiter überleiten, was ja Menschen dann oft im Kopf haben, ist es ein Fersensporn?
Ja.
Und dann kommt die Frage nach dem Fersensporn.
Ja.
Und auch das gehe ich mittlerweile so an, dass ich hier sage, Fersensporn ist halt auch ein Henne-Ei-Problem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Knochen von sich aus beschließt, ich mache hier jetzt meine Spitze raus.
Ja.
Aber wenn konsequent an einer Stelle am Knochen gezogen wird, dass dann der Sehnenansatz verknöchert, das wiederum klingt für mich wesentlich plausibler.
Genau.
Und ich finde das insofern wichtig, das einmal zu adressieren, damit nicht irgendwann, manche kommen dann irgendwann mit einem Röntgenbild an und sagen, ja, da war
das
ja der Fersensporn
werden, Beispiel,
und das muss operiert werden oder was auch immer oder das war das eigentliche Problem. Also ja, das ist eine Folge davon. Aber höchstwahrscheinlich ist es nicht die Ursache.
Also ein Röntgenbild, jetzt auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengefasst, würde an deiner weiteren Strategie erstmal gar nichts ändern.
Solange ich jetzt nicht den Hinweis darauf habe, auf eine Marschfraktur, solange ich nicht den Hinweis habe, auf ein lokales Knochenproblem, was weiß ich, Sprung aus großer Höhe und dann Fersenschmerzen, würde ich da kein Röntgen machen.
Genau, habe ich auch nicht gemacht. Und die Patientin hat auch nicht danach gefragt, und darum musste ich da auch nicht groß Stellung nehmen, aber ich habe eben vielleicht nur kurz gesagt, ich erachte das nicht für notwendig, eben aus den genannten Gründen, die du gerade genannt hast. Genau, ich hatte mir dann nochmal so eben eine Differentialdiagnose, wäre eben noch so eine Entzündung des Fersenfettpolsters, aber da ist der Schmerz eben nicht so gut zu lokalisieren. Der ist dann wirklich breiter und diffuser verteilt, und bei ihr konnte man wirklich an einer Stelle genau, das ist ja ein guter Test auch, das nennt man ja auch so für die Knieuntersuchung, die Davo-Regel.
Da, wo es wehtut.
Ne? Ja. Wenn Patienten das relativ punktgenau zeigen können, man kann natürlich das nicht als Ruling-Out-Regel, aber sind in den seltensten Fällen wirklich Kniebinnenstrukturen betroffen, sondern es sind oberflächliche Strukturen, die irgendwas in der Regel eben mit Insertionstendopathien, Sehnenverankerungen zu tun haben. Gut, am Fuß stellt sich jetzt nicht das Binnenproblem so stark wie am Knie. Da sind ja die meisten Strukturen auch Palpationen zugänglich und dann von aus irgendeiner Perspektive doch auch meistens oberflächlich. Ja. Aber diese genaue Angaben eben des Fersenfettpolsters würde sich doch weiter innen ein bisschen breiter verteilen. Das wäre dann eher untypisch für diesen ganz klaren Untersuchungsbefund. Was machst du mit dem Patienten?
Vor allen Dingen an ihre Geduld appellieren.
Ja.
Das finde ich ganz wichtig, und ich nenne es auch explizit so, dass ich sage, das ist jetzt nichts Gefährliches, das ist was massiv Nerviges, und das ist vor allen Dingen was nervig bleibt, wenn sie es nicht ernst nehmen.
Ja.
Also eben nicht darauf weiter sagen, und jetzt laufe ich noch, trainiere ich weiter auf den Marathon. Ja. Einfach weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass solche Beschwerden sich über Monate und Jahre hinziehen können.
Ja, die können
nicht müssen.
Ähnlich wie mit Epikondylitiden, die dann ganz hartnäckig sind und schwer wegzubekommen.
Und das, was tatsächlich im Moment die Evidenz am besten zeigt dafür, sind die Dehnübungen, die wir es bringen.
Genau.
Es gibt ganz viel Verschiedenes. Man kann das bestrahlen, man kann das ultraschallen, man kann sonst was mitmachen. Aber meistens ist es dann doch die Zeit, die es irgendwann besser macht. Und die einzige Sache, zumindest meine letzte Up-to-Date-Recherche in die Richtung hat gezeigt, das Einzige, was konsequent was bringt, ist das konsequent zu dehnen, immer und immer wieder mit viel Geduld und mit einer ganz, ganz langsamen Belastungssteigerung. Und dann hört es irgendwann auf.
Also Medikament oder so. Ich meine, was ich noch manchmal, wenn es akuter ist, empfehlen, ist das lokale Kühlen. Das
geht
auch mit so einem Icepack, immer so unser Podcast-Länge, wer unseren Podcast hört.
Ja, ich mache mittlerweile,
ist, kann das machen.
Da ich schon Erfrierungen gesehen habe wegen sowas, sage ich tatsächlich, nehmen Sie einen Eiswürfel, packen Sie ihn drauf, bis er geschmolzen ist. Dann wird es nicht zu lang. Und
aber
ich habe sehr...
ich sage immer, nehmen Sie so ein Gelkissen oder Kühlpack, wie für die Picknicktaschen. Die dürfen Sie ruhig in die Gefriertour tun, aber lassen Sie Ihre Socke an. Oder legen wir halt ein dünnes
Küchenhandtuch,
also nicht auf die Haut, ne? Da hast du recht. Und dann das so eine Viertelstunde pro Tag. Also ich hatte selber sowas mal auch an anderer Körperstelle sehr nervig, und das ging wirklich konsequent, aber ich muss das über Wochen auch machen.
Genau, deswegen ist die Geduld, also finde ich, mit
die,
Abstand
also
das Wichtigste.
Ist, glaube ich, für die lokale Entzündung auf jeden Fall besser als orale NSAR. Das kann man auch mal am Anfang gegen den Schmerz geben. Das wäre für mich auch keine Dauertherapie. Nur nochmal, um die Dehnungsübungen ein bisschen zu konkretisieren. Also man kann zum Beispiel dem Patienten sagen, die meisten haben eine Treppe daheim, dann stellen sie sich mit der vorderen Fußseite auf die Treppenstufen. Idealerweise hat die Treppe auch ein Geländer, das ist nicht umsäbelt. Und dann gehen sie praktisch mit der Rückseite der Ferse, gehen sie wirklich langsam runter und dehnen sie ihre Waden- und Fußmuskulatur. Und dann gehen sie wieder hoch. Also sind so Dehnungsübungen, dass man mit der Ferse unter das Niveau der Treppe absinkt. Oder hast du andere Tipps, die du gibst zum Dehnen?
Zu denen noch zwei Bemerkungen. Ich habe mich da mit orthopädischen Kollegen, die auch auf Fuß sich gesetzt haben, so ein bisschen nochmal drunter unterhalten. Die sagten, na, genauso wichtig ist auch nach oben zu gehen. Also den Fuß in seinem vollen Ausmaß runtersenken und wieder ganz nach oben auf die Zehenspitze. Und ich mache das immer vor. Ich habe jetzt natürlich keine Treppenstufe. Ich stelle mich immer auf die Waage dafür, weil das so die kleine Stufe ist, die ich habe.
Ja.
Und betone, dass das Gewicht ganz am Anfang nur auf dem anderen Bein zu sitzen hat.
Ja.
Und ich dann wirklich jeden Tag 15 Mal das macht, dann frühstücken geht, dann nochmal 15 Mal das machen sollen und jeden Tag ein ganz, ganz bisschen mehr Gewicht
auf das belastende Bein.
Es gibt noch eine andere Übung an der Treppenstufe, dass man sich hinstellt, so ein bisschen wie beim Ballett, also die Ferse T-förmig an den anderen medialen Fußrand stellt, die Zehenspitzen vorne hochdrückt an der Stufe und dann so ein bisschen in die Beuge geht, in die Kniebeuge geht, auch das macht eine Dehnung hinten. Das sind so die beiden Übungen, die ich dann vortanze und dann immer wieder an die Geduld appellieren. Ich glaube, dann wird das.
Gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.